Besser, ja? Gut. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mal aus der Welt der Parabelflüge, der Experimente unter Schwerelosigkeit mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, weil man da sonst relativ wenig Kontakt mit hat. Durch die Presse ist das in den letzten Jahren gegangen, dass also viele deutsche Wissenschaftler aus sämtlichen Bereichen, sowas aus der Biologie, Technik, Medizin, Experimente in Schwerelosigkeit machen. Und wir fangen einfach an. Man muss von Köln aus 1200 Kilometer Richtung Bordeaux fahren, Bordeaux-Mérignac, hier unten direkt am Becken von Arcachon, hervorragend für Austern, wer gerne Austern essen möchte. Eine Quälerei auf jeden Fall, man hat sein Experiment dabei, in einem Büsschen, fährt dann 1200 Kilometer mit einem Büsschen, dauert auch etwa 12 Stunden. Eine typische Strecke halt Lüttich, Paris, Bordeaux. Man ist elendlange unterwegs, kommt da an, meistens dann morgens früh, wenn man über Nacht gefahren ist, da kommt man am besten durch Paris durch und dann lädt man erstmal am Flughafen in Mérignac aus. Da sieht man halt diesen Flieger stehen. Der Flieger wird von der Firma Novisbus betrieben. Die haben einen alten Airbus A300 gekauft. Und dieser Airbus A300 besteht seit 1973, ein sehr alter Flieger, war aber immer nur ein Testflugzeug. Also ist nie für den Passagiereinsatz genutzt worden. Das war die alte Lackierung. Inzwischen gibt es den also auch schön neu in Blau. Aber auch die Firma Novisbus überlegt im Moment, einen neuen Flieger anzuschaffen, weil die Ersatzteile so teuer geworden sind. Wie gesagt, 40 Jahre ist der Bomber jetzt alt. Funktioniert auch hervorragend, ist wahrscheinlich auch das bestgewartetste Flugzeug in Europa, weil nach 2000 Parabeln die Triebwerke komplett ausgetauscht werden, es wird also kein Refurbishment vorgenommen, sondern dann dementsprechend alte runter, neue drunter und nach jedem Flug wird halt einmal komplett durchgewartet. Wie sieht es innen in diesem Flieger aus? Man muss sich vorstellen, der Flieger hat drei Zonen, hier vorne Front, Cockpit, hier gibt es 20 Sitze, hier hinten gibt es 20 Sitze, in der Mitte ist halt die Experimentierzone, sieht aus wie eine riesige Turnhalle mit weißen Matten überall. Ja, wie gesagt, die ganzen Wissenschaftler, vorne 20, hinten 20, es gibt noch so 1, 2, 3 Safety-Crew-Mitglieder, die dabei sind. Ein Arzt fliegt auch die ganze Zeit mit, dass wenn Leute mal Probleme haben mit der Motion Sickness, dass da so ein Arzt da ist, um sich um die Leute zu kümmern. Und wir müssen halt dann Nomex-Anzüge tragen. Die Dinger haben eine Tragequalität wie ein Plastiksack, aber sie können nicht brennen. Man schwitzt da drin furchtbar, man muss also, wenn überhaupt, eine Unterwäsche. Es gibt Leute, die angeblich nackt fliegen, das mache ich nicht. Aber man trägt eine Unterwäsche unten drunter, sitzt dann halt wie in einer normalen Passagiermaschine, fliegt dann halt hoch und kann dann halt später in dieser Experimentzone seine Experimente machen. Die Experimente werden auf den Rails im Boden angeschraubt. Es gibt also dann dieses schöne zöllige Maß, wo man halt in die Löcher setzen muss. Man kann als Experimentator eigentlich sämtliche Laborutensilien, das gesamte Laborequipment fliegen. Ich war letztes Jahr auf einer sehr schönen Parabelflugkampagne. Da haben wir mit Augmented Reality gearbeitet. Es ging darum, dass Astronauten in Schwerelosigkeit mit Hilfe einer Brille ja, Optionen aufgeblendet bekommen im Sichtfeld, um dann halt Experimente besser durchführen zu können. Das heißt, wo muss ich welchen Schraubenschlüssel nehmen, welche Schraube muss ich wie lösen und so weiter und so fort. Und solche Experimente können also auch in dieser Schwerelosigkeitsphase, in diesen kurzen Phasen der Schwerelosigkeit im Parabelflug getestet werden. Hier sieht man schon, das hier war ein Experiment von der Kölner Sporthochschule. Stefan Schneider, der seine Probanden halt dementsprechend mit Kappen halt ausgestattet hat, womit er halt dementsprechend die Gehirnaktivität kartografieren konnte. Die Arme, die halt hier sitzt, hat also auch schon so einen Beutel, einen Sac du Vomitoire. Ich habe mal einen mitgebracht, unbenutzt, aber sowas wird dann da dementsprechend ausgeteilt. Da kommen wir später noch drauf zu. Ja, wie sieht so eine Hardware aus? Wir haben sie hier einmal in einem Bild. Das war ein biologischer Aufbau. Hier haben wir uns angeschaut, wie Pflanzen Schwerkraft wahrnehmen. Ich bin von der Ausbildung her Botaniker, aber habe so mein Herz für die Mechatronik verloren. Hier unten eine 1G-Referenzzentrifuge zum Beispiel, die 1G macht, wenn wir in Schwerelosigkeit, um einfach eine Referenz zu haben. Okay, um eine Referenz zu haben, das war übrigens mal ein alter Dualplattenspieler. Man sieht auch schon, man hat viel selbst gebaut damals. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach möglich. Die französische Flugaufsichtsbehörde, die CEW, die macht da einen harten Check immer. Man muss da eine ganze Woche vor dem Flügen durch so ein Review gehen. Item-Material ist ein sehr gutes Bausubstanz, die genutzt wird, um solche Experimente aufzubauen. Laptops werden gerne geflogen, da kommt immer wieder die Frage, ja, wie ist das denn mit den Festplatten? Wunderbar, kein Problem mit den Solid State sowieso nicht mehr, aber auch alte konventionelle Festplatten haben also da immer wieder überlebt. Ja, wie ist das Profil beim Fliegen im Parabelflug? Man befindet sich etwa auf 6100 Metern Höhe. Die vier Piloten, die vorne im Cockpit sitzen, einer macht nur den Roll, der andere kümmert sich nur um den Pitch und einer macht den Thrust. Und wir haben dann noch einen Ingenieur da drin, der sich die ganzen Messwerte live halt anschaut. Und es wird Vollgas gegeben, die Maschine wird hochgezogen bis zu einem Winkel von 47 Grad. Dann werden die Turbinen ausgeschaltet, aber auch nur so viel, dass
der Drag durch den Windwiderstand aufgehoben wird. Das heißt, man versucht, dieses Flugzeug kräftefrei zu halten, sodass das wie einen Ball, den man wirft, halt in der Parabel fliegt. Dann sind wir schwerelos. Das heißt, wir haben dann eine Mikrogravitationszeit von 22 Sekunden, wo das Flugzeug schwerelos fällt und auch mit allen Insassen und mit allen Geräten im Flieger drin selber. Und bei einem Austrittswinkel von 42 Grad kommt man dann halt wieder runter aus der Parabel heraus. Das Schöne bei dieser Parabel, man hat zweimal eine Beschleunigung von 1,8 G. Das heißt, diese Kraft wirkt auch auf den Boden, weil wir eine kreisförmige Beschleunigung haben, wie mit dem Milcheimer, auch im Physikunterricht. Und eine ganz lustige Sache, man steht halt mit doppeltem Gewicht, aber man steht eigentlich schräg in der Luft als solches. Ja, man tritt wieder aus, hat wieder 1,8 G für 20 Sekunden, 20 bis 22 Sekunden und dann halt wieder einen normalen Flug bei 1 G horizontal zur Erdoberfläche. So sieht das Ganze im Cockpit dann aus. Ganz normales Kraft- bzw. Passagier-Cockpit, ein paar Zusatzelemente. Hier zum Beispiel das Accelerometer, wo man die Beschleunigung im Flugzeug halt mitmessen kann. Und ich habe es mal rausvergrößert. Hier kann man also, sind zwei Skalen, einmal eine grobe Skala, einmal eine feine Skala. Aber ich möchte hier auf diese Kabelbinder zu sprechen kommen. Das ist nämlich der Flug-Hightech, der da verwendet wird. Das sind so zwei Piloten nebeneinander. Der eine macht nur den Roll, der andere macht den Pitch. Die dürfen sich also gegenseitig nicht irgendwie in die Quere kommen. Da aber beide Lenkräder, sage ich jetzt mal, simultan sich bewegen, werden hier in diese Kabelbinder einfach Schnürsenkel eingespannt. Und der Pilot, der auf der rechten Seite sitzt, lenkt dann so etwa, ohne halt den Pitch dementsprechend stören zu können. Das heißt, das Lenkrad auch vom anderen ist festgeschraubt, da ist also so ein festes Lenkrad davor geschnallt, der also gar nicht diesen Roll bewegen kann. Das heißt, er kann nur vor und zurück, der linke, und der rechte kann nur in den Schnürsenkeln halt dementsprechend den Roll steuern. Das bedarf natürlich einiger Übung von den Piloten, aber das klappt sehr, sehr gut. Wie gesagt, die üben das halt auch vorher auch immer und sind meistens Kampfpiloten bzw. Testpiloten von der französischen Armee, die solche Experimente bzw. solche Flüge durchführen. Wir machen das dann nicht nur einmal während einer solchen Kampagne, sondern eine Kampagne besteht eigentlich aus zwei Wochen. Man kommt an in Frankreich, die erste Woche ausladen, einbauen, Sicherheitschecks und so weiter und so fort. Zweite Woche dann montags ist Safety Briefing und die Abnahme von der Hardware im Flugzeug. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die drei Flugtage. Freitags ist ein Ersatzflugtag. Hatten wir auch schon mal den Fall, dass wir also mitten in der Kampagne, Flugzeug kaputt gegangen, Blitz eingeschlagen, sonstiges. Das heißt, wir mussten einen Tag Pause machen für die Revision vom Flugzeug und konnten dann halt freitags wieder starten. Ja, es gibt eine Testparabel am Anfang, die Parabel 0, und dann folgen 6 Blöcke A5 Parabeln, sodass wir 31 Parabeln in einem Flug haben, das Ganze halt 3 Tage hintereinander. Und so kommen wir etwa so auf 12 Minuten Mikrogravitation. Jetzt muss man aufpassen mit Mikrogravitation, das sind etwa so 0,05 G, die wir erreichen. Sehr, sehr gute Parabeln schaffen 0,01 G. Für viele Anwendungen reicht das. Es werden sogar Experimente gemacht, das DLR hat eine Experimentanlage, heißt Tempus, und da werden Metallproben aufgeschmolzen. Und das Abkühlungsblitzlicht wird dann spektrometrisch untersucht, um dann Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie diese Legierung sich auf der Erde verhält. Ich bin Botaniker bzw. Biologe, da muss man halt dementsprechend die Physiker fragen, wie das geht. Es gibt zwei Zonen, wo wir fliegen. Also einmal hier ist Bordeaux dementsprechend, hier über Spanien oder halt hier in Südfrankreich. Hier dauert der Flug etwa 3 Stunden, eine halbe Stunde hin, 2 Stunden Flüge, eine halbe Stunde wieder zurück. Hier dauert es eine Stunde länger. In dem Flugzeug gibt es keine Toilette. Das muss man also auch bedenken. Toiletten funktionieren nicht in Schwerelosigkeit. Das heißt, man muss immer eine Flasche mitnehmen. Für Frauen gibt es dann auch sogenannte Urinierhilfen dann auch an Bord. Dementsprechend sollte man darauf gefasst sein, dass man vorher noch mal auf Toilette war. So sieht das Ganze dann aus, wenn man das mal per GPS mal lockt. Man hat also hier den Hinflug von Bordeaux, hier die erste Parabel, Parabel 0, dann hier die Parabel 6, also hier ist dann so der erste Block, der geflogen wird, Parabel 6, Parabel 11, dann geht es wieder zurück und dann war es hier so ein bisschen, die sagen immer so schön, die Piloten, es war ein bumpy ride. Also ein bisschen schlechtes Wetter, das heißt, die Parabeln mussten auch immer wieder so im Zickzack geflogen werden. Wenn man das auf einer geraden Strecke macht, merkt man auch, dass die Parabeln besser sind. Aber wenn dann schlecht Wetter aufzieht, gerade hier an der Atlantikküste, passiert das sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne, dann ist das ein bisschen, shaky halt. Ne? Das ist schon ein bisschen komisch, so ist schon ein bisschen schlimmer als Achterbahnfahren. Wenn man dann endlich sein Experiment im Flugzeug hat, man betet es schon fast an, hat man 6 Monate Präparation hinter sich, 250 Seiten, Anträge, Proposals, viele, viele Buchstaben, die man auf Papier bringen muss. Man hat ein Medical Exam hinter sich gebracht, 1200 Kilometer mit dem Büsschen gefahren, eine ganze Woche Integration, wie gesagt, die CEW-Revision, 30% Schlaf eigentlich nur, weil man die ganze Zeit halt so unter Strom steht. Ja, das Experiment muss funktionieren. Man hat eigentlich nur 3 Tage, wo man aber so viel rausholen möchte wie möglich. Ein leichtes Frühstück, wenn immer gesagt wird, okay, was macht man denn gegen diese Motion Sickness und gegen, ja, gegen die, bös gesagt, Kotzerei an Bord? Man darf nichts, also man darf nichts essen. Man muss was gegessen haben, man darf nicht unterzuckern. Da komme ich auch gleich mal drauf zu, wie es halt zu dieser Motion Sickness kommt. Ja, man kriegt 0,7 Milligramm Scopolamin, irgendwas zwischen 0,3 und 1 Milligramm Scopolamin subkutan gespritzt. Und wenn man noch mag, 50 Milligramm Koffein und dann Take-Off. Dann macht man sein Experiment in Schwerelosigkeit. Jetzt grinsen einige Leute. Aus der Anekdotenkiste kann ich sagen, früher gab es anstelle vom Koffein Dexamphetamin aus der Schweiz. Auch eine sehr schöne Sache. Aber man kommt sich dann vor wie so ein 3 Meter großes Geschlechtsteil, was die Welt beherrscht. Also dementsprechend ist nicht so. Hier dann ein Experiment. So sieht es dann halt während des Flugs aus. Man kann sich auch schon mal ärgern, wenn die Hardware nicht so flüssig funktioniert. Man arbeitet meistens im Sitzen, im Liegen, im Stehen nur selten, wenn man halt seine Probanden oder seine Subjects halt dementsprechend versorgen möchte. Hier ging es um eine Fragestellung, sowohl bei Immunzellen, wie Immunzellen Schwerelosigkeit wahrnehmen. Das können nämlich auch schon Zellkulturen und Einzeller haben schon eine Wahrnehmung für Schwerelosigkeit. Und ja, die Proben wurden dann halt per Hand fixiert on board. Das war dann auch ein Kooperationsexperiment mit der ETH und mit der Charité aus Berlin. Und hat Spaß gemacht, war aber eine furchtbare Schweinerei. Man sieht schon hier, da sind solche Ziploc-Beutel. Also wir müssen auch unsere Flüssigkeiten in Ziploc-Beuteln einschließen. Und wenn da drin mal was leckt und man hat dann so Fixierlösungen oder so Kaliumpermanganatlösungen, dann Schweinerei. Andere Leute machen Spaß hingegen. Die haben ihr Experiment dann schon ja, laufen gelassen. Viele, viele Stofftiere als Maskottchen fliegen halt da drin rum. Elend, wenn man mal Aufnahmen machen will mit der Kamera. Überall fliegen halt Stofftiere. Und diese Safety Crew, die an Bord sind, sind meistens 4 Personen, auch ja, zum Teil Testpiloten oder halt Ausbilder für Stewardessen, die gönnen sich dann halt den Spaß, einfach mal Probanden oder auch Experimentatoren zu nehmen, die halt dann zu drehen, mit denen ein bisschen Witz zu machen. Es gibt so eine Free-Floating Area, wo halt so Leute einfach mal in den Pausen mal so ein bisschen Schwerelosigkeit erfahren können. Ich werde immer gefragt, wie fühlt sich das denn an? Ich sage mal, es ist wie beim Trampolinspringen, hochspringen und oben bleiben. Oder bei einem Aufzug, der schnell nach unten fährt, dieses Gefühl, was man hat, nur noch so 100 bis 1000 Mal stärker. Das kommt so in etwa. Also ein schneller Aufzug vermittelt einem schon so ein bisschen, wie es ist, leichter zu sein. Ja, Notizen an Bord. So eine Sache, ich habe früher immer gelacht, ich habe auch Astronautenausbildung gemacht, bevor ich also in dieser Ausbildung war dafür, habe ich immer gelacht, warum müssen denn Astronauten lernen, in Schwerelosigkeit zu schreiben? Es ist nicht ganz ohne, man nimmt auch alles Mögliche dann. Das ist auch zum Beispiel so eine Kotztüte halt gewesen, die wir halt da an Bord hatten, weil man auch hier und da mal wieder was vergisst. Das heißt, man muss auch wieder improvisieren als solches. Aber wie gesagt, Experiment gelungen. Man muss halt nur darauf achten, dass man nach dem Experiment die Daten halt sichert. Ja, kommen wir zum Thema Motion Sickness. Das Problem, was man im Parabelflug hat oder unter Schwerelosigkeit, dass 3 Dinge nicht mehr funktionieren. Wir haben das Auge, oben, unten. Deshalb auch auf der Raumstation immer ein Boden und eine Decke. Psychologisch eine ganz wichtige Sache, damit man sich orientieren kann. Dann haben wir das innere Ohr innen drin mit unseren Bogengängen, die uns sagen, welche Beschleunigung haben wir denn? Wo befindet sich denn unser Kopf in etwa? Und wir haben die Proprioperzeption. Das ist die Perzeption, wo unser Körper sagt, wie stehen unsere Gliedmaßen zueinander? Ja, stehe ich auf dem Boden, spüre ich da Druck? Sind meine Füße unten? Und wenn das alles nicht mehr irgendwie funktioniert, wir haben zwar noch oben und unten, aber das innere Ohr sagt, ich kann nichts detektieren, die Proprioperzeption ist auch irgendwie ganz komisch, wenn man sich bewegt, dann passiert nämlich das, dass der Körper meint, er hat eine Vergiftung und dann wirft der Körper erstmal aus. Das hat nichts damit zu tun, dass der Magen irgendwie schwerelos wird und das Essen rauskommt, sondern es ist einfach eine Wahrnehmung, die uns das Gehirn vorgaukelt. Das kann so schlimm sein, dass Leute, die unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden, also bis zum Tod und dementsprechend halt so einen ganz starken Schock dann auch bekommen können. Und die Leute, die mir berichtet haben davon, die wollten alle nur sterben irgendwie. Also es fühlt sich nicht gut an, toi toi toi, bis jetzt bei meinem ersten Parabelflug, 11. Parabel, war mir mal komisch, aber seitdem auch nicht mehr, Gott sei Dank. Ja, um natürlich seine Experimente machen zu können, man muss fit sein. So eine Parabelflugkampagne kostet eine ganze Stange Geld. Das heißt, die Arbeitszeit, die wir da verbringen, sind pro Stunde mehrere Zehntausende Euro letztendlich. Das heißt, man muss funktionieren. Und da hat die Firma Hope Pharmagnostics hier ein Mittel auf den Markt gebracht, Scopolamin. Und mit dem Hilfe des Scopolamins kann man halt so das zentrale Nervensystem so ein bisschen dimmen als solches. Wo kommt Scopolamin eigentlich her? Scopolamin kommt vom Stechapfel. Hat auch den Namen Fairy Dust oder Zombie Drug, weil man dann halt so willenlos wird. Gott sei Dank hier in Tablettenform 0,4 Milligramm. Wir kriegen es inzwischen subkutan gespritzt, weil die Wirkung direkter ist und schneller wieder abfällt. Bei Pillen hat man das Problem, dass man dann noch einen Tag nicht Auto fahren soll und sowas, weil man doch schon ein bisschen benebelt ist als solches. Wie gesagt, um gegen die Müdigkeit anzukämpfen, der Engländer hat so einen schönen Ausdruck, drowsy. Ja, man fühlt sich drowsy, ein bisschen trockenen Mund und sowas, ein bisschen zusammen, klein schwarz stachelig halt. Ja, auf jeden Fall, Hope Pharmagnostics, das Jecke ist, man weiß nicht hundertprozentig, dass es gegen Motion Sickness hilft, man hat nur gesehen, dass es helfen kann. Ja, es gibt also noch keine klinische Untersuchung, die wirklich besagt, Scopolamin hilft gegen Reisekrankheit. Das heißt also, da wird immer noch so ein bisschen ausgetüftelt. Ja, komme ich zu Experimenten, die wir mal geflogen sind. Eins, was sehr spektakulär war, es ging um die Fragestellung, wie können wir biologische Proben im Parabelflug einfrieren? Dazu haben wir uns überlegt, ja, was können wir mitnehmen? Wir könnten einen Block Trockeneis mitnehmen. Doof zu handeln, weil man muss seine Proben gegen das Trockeneis drücken. Flüssigen Stickstoff mitzunehmen darf man nicht machen, weil man kann flüssigen Stickstoff nicht zu in der Bombe verschraubt irgendwie mitnehmen. Der gast also immer wieder aus. Also hatten wir den Gedanken, wir machen einfach Trockeneis direkt im Parabelflug. Das heißt, wir hatten hier unten Kohlendioxid-Steigrohrflaschen, haben diese dann kontrolliert detonieren lassen, also das Gas hier so entspannen lassen letztendlich in dieser Bombe und dann dementsprechend über die Ventline dann halt aus dem Flugzeug heraus zu pumpen, das ganze Abgas davon. Hat wunderbar funktioniert, war ein sehr, sehr lautes Experiment, weil man sich vorstellen muss, man hat so eine 2 Zoll dicke Abgasleitung aus dem Flieger hier hinaus. Das war noch so ein Wellenschlauch und dieser Wellenschlauch erzeugt also ein furchtbares Pfeifgeräusch, wenn dann da dementsprechend mit etwa 10 bis 15 Bar halt dann die Abgase halt ausgepumpt werden. Aber wie man sieht, minus 73 Grad Celsius, Trockeneis in der Kammer selber drin. Das waren halt unsere Pflänzchen, die wir da damals untersucht haben. Auf der Rückseite noch so ein bisschen Aluminiumklebefolie, um den Temperaturübergang ein bisschen zu verbessern. Thermal sehr, sehr schön. Das heißt, wir waren so nach 20 Sekunden auf minus 20 Grad Celsius, nach einer Minute bei minus 70 Grad Celsius. Ja, Impressions habe ich hier geschrieben. Ein absolutes Abenteuer, auf dem Köln-Bonner Flughafen Gasflaschen sich liefern zu lassen und gerade auch noch aufs Rollfeld, weil da dann der Flieger stand. Also das DLR leistet sich alle 2 Jahre zum Tag der Luft- und Raumfahrt. Auch dieses Jahr wieder im September möchte ich herzlich einladen. Sehr, sehr schönes Event in Wahn draußen mit Shuttlebussen und so weiter. Auf jeden Fall war da eine VIP-Kampagne, wo wir also nochmal Experimente fliegen durften. Und ich hatte bei Prax eher, hatte ich damals die Gasflaschen bestellt gehabt, kompletten Vorrat aus NRW, kleine Gasflaschen mit Steigrohr. Der gute Herr Schreiber hat mir da weitergeholfen, sehr liebenswerter Kollege, der dementsprechend dafür auch gesorgt hat, dass diese Flaschen alle ein Prüfsiegel haben, weil man darf nur Gasflaschen mit in ein Flugzeug nehmen, die also noch 5 Jahre TÜV haben und so weiter, also ein unglaubliches Reglement. Ja, Steigrohrflaschen einbauen, jeden Tag wieder ausbauen aus dem Flieger. Die Mädels unten auf dem Boden, die haben bei uns aus dem Labor dann dementsprechend Trockeneis vorbereitet für die Proben, um die dann halt aus dem Parabelflieger dann direkt zu überführen, um die dann ins Labor zu schaffen. So sieht das dann nach dem Flug aus. Man hat dann halt Eis in der Bombe halt drin gehabt mit den ganzen Petrischalen von den Arabidopsen. Und dann wurde das Ganze halt dann verfracht und dann im Labor analysiert mittels molekularbiologischen Methoden. Um mal einen Eindruck zu verschaffen, wie sieht es aus, wenn man sitzt? Man kann sich also auch ganz normal hinsetzen im Parabelflug, kann also mal eine Parabel sitzend machen. Wenn man jetzt versucht, den Horizont bei einer Fotoserie mal gerade zu halten, kann man sich in etwa vorstellen, wie das Ganze dann aussieht. Ja, das ist also der Flügel. Hier der Horizont ist gar nicht so einfach, das gerade zu halten, aber man sieht es hoffentlich deutlich. Es geht noch mal höher. Und dann hat man Schwerelosigkeit. Dann fängt man also an zu fallen, kann dann seine Experimente machen und dann geht es halt wieder runter. Das heißt, das Flugzeug fällt, wie ich ja schon beschrieben hatte. Wenn man jetzt vorne im Cockpit sitzt, gehen alle Lampen an. Unglaublich, was in dem Cockpit für Lampen und für Piepser und für Summer halt sind. Das Cockpit sieht aus wie eine Disco als solches. Eine ganz große rote in der Mitte oben halt auch, sehr, sehr eindrucksvoll. Und was jetzt passiert, möchte man eigentlich nie auf einem Linienflug haben, nämlich hier den Stromabriss. Jetzt ist das Flugzeug so langsam, dass es nicht mehr fliegt, sondern fällt. Das heißt, wir haben keine Aerodynamik mehr. Jetzt hat man vorne diese 3 Piloten, den Ingenieur, beide kümmern sich darum, dass der Flieger halt gerade ist, dass der Flieger jetzt wieder Schwung holt, um dann irgendwann später, das dauert also noch länger an, und dann irgendwann da kommt wieder die Aerodynamik und jetzt fliegen wir wieder und wir fallen nicht mehr. Das Ganze macht man 31 Mal, wie gesagt, in 2 Stunden. Danach kann man unglaublich futtern, also es ist auch körperlich doch anstrengend halt. Man mag es kaum glauben. Ja, nach der Landung, wieder in Bordeaux, werden die Experimente halt noch drin gelassen, je nachdem, wie lange man halt jetzt noch fliegt, ob man noch 1-2 Flugtage hat. Daten werden ausgewertet, viel, viel Essen, dann gibt es dann noch ein Debriefing noch vom Pilot. Das Einparken, das Taxi ist auch immer eine ganz jecke Sache. Also ich durfte das einmal vorne miterleben, den ganzen Flug also auch im Cockpit mal zu machen. So eine große Kiste zu steuern und einzuparken, ist nicht ganz ohne. Danach wird ein Gruppenfoto gemacht, das war von der VIP-Kampagne in Köln vor glaube vor 2 Jahren war das, dann werden dann auch aus Deutschland solche Leute wie Ramsauer und sowas eingeladen, die dann einfach mal fliegen dürfen. Svenja Schulze, unsere Wissenschaftsministerin hier von NRW, war auch mit dabei. Und dann gibt es das Debriefing. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was ist passiert vorne im Cockpit, war alles gut, hat irgendeiner Probleme im Experiment gehabt. Es werden Fragen gestellt an die Experimentatoren, so von wegen, konntet ihr eure Experimente machen, müssen wir nochmal fliegen, gab es irgendwelche Probleme, sollen wir mal anders fliegen. Das DLR hat inzwischen mit Novuspace es so einrichten können, dass wir auch Partial G-Missions haben, das heißt, wir können Mond und Mars simulieren. In der G-Wirkung ganz jeck mal wie auf dem Mond sich zu bewegen, dann durchs Flugzeug zu hüpfen. Mars auch eine ganz jecke Geschichte mit 0,36 G. Auch halt für Experimente, um halt Lebenserhaltungssysteme aufzubauen und so weiter und die zu testen. Ja, und damit bedanke ich mich bei eurer Aufmerksamkeit. Ich habe keinen Chairman. Habt ihr Fragen?
Bei deinem Experiment mit den Pflanzen, die eingefroren worden sind, kannst du kurz zusammenfassen, was dabei rausgekommen ist? Also ist das irgendwie für Laien so kurz zu erklären?
Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben damals eine sehr lange Experimentserie gehabt. Und zwar war immer die Frage, Pflanzen können Schwerkraft wahrnehmen. Das sieht jeder, wenn jeder mal einen frischen Stangensellerie kauft, den in die Küche hinlegt, am nächsten Morgen sind die halt hochgebogen, die grünen Triebe. Das heißt, die Naken, die Schwerkraft wirkt. Man weiß auch schon, wie das funktioniert. Das sind Steinchen in spezialisierten Zellen, in der Wurzel oder im Stamm dementsprechend, die dann sedimentieren und da einen Rezeptor auslösen. Darwin hat da schon dran geforscht, aber es war immer die Frage, muss dieses Steinchen schwer sein? Das heißt, muss da wirklich F mal A wirken oder muss das nur da sein? Ist es gecoated mit irgendeinem Protein, Schlüssel-Schloss-Prinzip, irgendeine Chemie oder sowas? Wir konnten sowohl bei niederen Pflanzen als auch bei höheren Pflanzen, niedere Pflanzen, Algen und sowas, Algenfarnen, und bei höheren Pflanzen, so Blütenpflanzen, Geranien und sowas, da konnten wir feststellen, dass es beides Kontaktrezeptoren sind. Das heißt, das Steinchen ist irgendwie gecoated, macht da irgendein Protein an und die Pflanze merkt, da ist unten. Bei den eingefrorenen Pflanzen ging es jetzt darum, zu sehen, was passiert da in der Zelle molekularbiologisch. Das heißt, welche Moleküle werden aufgebaut, welche Gene werden aktiviert, werden ausgeschaltet. Und ich kann sagen, es sind etwa 260 Gene, die aktiviert werden oder auch gehemmt werden aktiv in der Pflanze, damit die Pflanze weiß, wo oben und unten ist. Man muss sich vorstellen, ohne diesen Gravitropismus, diese Fähigkeit, Schwerkraft wahrzunehmen, keine Pflanzen, keine Menschen. Also sehr, sehr basal. Ist Grundlagenforschung, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz, um zu wissen, wie es funktioniert, um also dementsprechend mal, ich will jetzt nicht von Monsanto sprechen oder so, aber das Wissen ist sehr, ich sag mal, ist substanziell, gerade bei der Entwicklung oder bei der Züchtung von Pflanzen. Ja? Gut.
Gibt es die Chance, als Privatmann mal einen Parabelflug mitzuerleben?
Ja, inzwischen schon. Und zwar gab es vor 8 Jahren gab es mal einen Österreicher, Pauls Parabelflüge, der hat das angeboten in der kleinen Cessna. Inzwischen arbeitet aber Novuspace daran, mit dem neuen Flugzeug auch diese Flüge konventionell anzubieten. Wird so im Preisspektrum zwischen 4.000 bis 6.000 Euro liegen dann. Aber es wird daran gearbeitet. Space-Tourismus und auch so Parabelflug als Tourismus ist eine kommende, also es boomt inzwischen. Die Russen machen das auch schon seit Jahren, also das kann man also auch in Russland machen. Es gibt eigentlich 4 Nationen, die das durchführen. Das ist Russland, USA, die Franzosen mit Novuspace und die Japaner. Die haben halt solche Maschinen, um halt solche Schwerelosigkeitsexperimente durchzuführen. Die Russen fliegen dann 30 Sekunden Schwerelosigkeit. Also die machen dann nochmal 8 Sekunden länger, weil die auch viel schneller steigen, eine größere Maschine haben, ein bisschen mehr Platz haben. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, ja, bedanke ich mich.